Nach der Besichtigung des Hauses saßen wir auf seiner Terrasse, tranken Espresso und blickten in den angrenzenden Garten. Das Licht fiel gut. Als ich mich zu meinem Freund drehte, fiel mir zum ersten Mal auf, wie sehr die Trennung Stefans Züge verändert hatte. Jetzt wirkte er tatsächlich wie die Figur in einer Filmszene. Nach der Post-Production sozusagen. Die Farben stimmten, die Perspektive und auch sein abwesender Blick. Er wirkte gecastet. Man musste nur noch ein Foto machen. Stefan hatte die perfekte Oberfläche geschaffen. Er könnte die Lücke, die seine zukünftige Ex-Frau in sein Leben riss, durch eine Interior-Influencer-Karriere ersetzen. Er könnte ein Instagram-Profil anlegen, in dem er das Haus ausstellte. Mit Vorher-Nachher-Bildern, perfekt inszenierten Fotos der Einrichtung, ein Spiel mit den Perspektiven. Er könnte Fans haben, eine Inspiration sein, Orientierung geben. Ich könnte sein Follower sein, dachte ich. Wir Follower würden ihm in Kommentaren versichern, wie sehr wir uns wünschten, was er sich aufgebaut hatte. Er konnte diese Oberfläche inszenieren. Seine Follower würden davon ausgehen, sein Leben wäre perfekt. Ihr Lob, ihre Likes und ihre Anzahl würden seine Seele streicheln und den Schmerz lindern, der ihn hinter der perfekten Oberfläche quälte. Er könnte sie pflegen und polieren. Ihr Funkeln würde andere blenden und ihre wohlwollenden oder neidischen Blicke könnten ihm helfen, das Leid auszublenden, das sich dahinter verbirgt. Es ist eine Flucht, ein Kompensieren, ein Glücksersatz, der sich aus Bestätigung zusammenschiebt. Es ist erstaunlich, wie viele Interior-Influencer sich Live-Influencer nennen. Da fangen die Missverständnisse schon an, mit dem Wort Live. Ich durchforste auch immer mal wieder Pinterest oder Instagram, um zu sehen, wie andere eingerichtet sind. Auch ich kann mich der Überzeugung nicht entziehen, einen intimen Blick in ein Leben zu werfen. Ich neige dazu, anhand sorgsam arrangierter und ausgeleuchteter, aus der perfekten Perspektive fotografierter Einrichtungen auf ein Leben zu schließen. Dabei betrachte ich nur ästhetische Fotos, in denen kein Leben stattfindet. Sie sind nur eine Leinwand, auf die ich meine Sehnsüchte werfe. So wie ich durch die Straßen vom Prenzlauer Berg laufe und hinter den liebevoll sanierten Gründerzeitfassaden ein besseres Leben erwarte. Für die Darstellung von Glück wird Glück nicht benötigt. Es fällt nur schwer, das nicht zu übersehen. Nach den Überlegungen auf Stefans Terrasse hatte sich der Blick geändert, mit dem ich die Fotos betrachtete. Mir fiel vor allem ein Detail auf, das die meisten Bilder vereinte. Die Ordnung, die etwas Klinisches hat. Möbel und Objekte scheinen millimetergenau aneinander ausgerichtet zu sein. Die Wohnungen, nach denen sich so viele richten, scheinen von Menschen eingerichtet zu werden, die unter massiven Zwangsstörungen leiden. Eigentlich gilt es als Rentnerangewohnheit, wenn jemand Fernbedienung, Fernsehzeitschrift oder Aschenbecher sorgsam an der Tischkante ausrichtet. Früher hat man so etwas belächelt, heute offensichtlich nicht mehr. Heute legt man Bücherstapel auf Sideboards, die wirken, als wären sie mit dem Maßband positioniert worden. Es ist ästhetischer. Vielleicht liegt es daran, dass es vielen nicht auffällt. Sie klicken sich beeindruckt durch diese Kataloge für ein verbessertes Leben und übersehen, dass in ihnen ein zwangsneurotisches Glück inszeniert wird. Man wagt es kaum, sich vorzustellen, was ein dem Gesamtkonzept des Raums widersprechendes Detail anrichten kann. Wenn einer der Bücherstapel durch eine Unachtsamkeit leicht verschoben wird und man erst auf den Fotos erkennt, dass er nicht mehr parallel zur Kante des Sideboards liegt. Aus der Serie Criminal Minds weiß ich, dass man das einen Auslöser nennt. Die Serie handelt von Serienmördern und nicht von Interior-Influencern, aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass ein falsches Detail, das die perfekt ausgeleuchtete Ordnung stört, solche Wohnungen schnell in den Tatort eines Kapitalverbrechens verwandeln kann. Vielleicht erklärt das auch die Vorliebe, die die Deutschen für True-Crime-Podcasts und Sonntagabend-Krimis entwickelt haben. In einem perfekt zusammengestellten Leben, das mit Lebendigkeit eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, sehnt man sich nach einer Grenzüberschreitung. Man braucht ein Ventil.